Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich, außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, sie sind auf einen hohen Berg gegangen und auf dem hohen Berg haben sie etwas ganz, ganz Ungewöhnliches erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus sein Gewand ganz weiß wurde, und sie haben noch etwas erlebt: zwei Menschen, die eigentlich schon im Himmel sind, Mose und Elia, die kamen auf einmal dazu und sie sahen die beiden. Und das erinnert uns auch ein bisschen an die Auferstehung. Jesus ist, nachdem er am Kreuz gestorben ist, ist er ja am dritten Tag auferstanden, und da hatte er auch dieses strahlend weiße Gewand. Man kann das nicht beschreiben, wie Jesus war, weil man sagt dann, er hatte einen verklärten Leib. Also so, wie man im Himmel ist. Und jetzt kann man sagen, die Jünger, die drei, Andreas und Johannes, die drei haben Jesus gesehen, wie er im Himmel ist, wie schon der Auferstandene ist, ne? Und wie die Menschen im Himmel sind, wenn sie ganz, ganz glücklich sind. Und sie waren auch in dem Moment sehr glücklich. Ein ganz glücklicher Moment, und deswegen wollten sie auch bleiben. Deswegen wollten sie eine Hütte machen. Wenn man ganz, ganz glücklich ist, dann möchte man am liebsten die Zeit anhalten, dass es immer so bleibt, dass es nicht mehr vorbeigeht. Ja, eine Stunde oder ein Moment im Gebet, wo man ganz glücklich ist, wo man von Gott so berührt wird, dass man sagt, jetzt müsste es immer so bleiben. Ich habe das manchmal bei der Wandlung, wenn ich die Hostie hochhalte. Dann denke ich, ach, am liebsten würde ich sie jetzt immer so hochhalten und gar nichts anderes mehr machen. Ne? Aber dann denkt man, ja, dann denken die Leute, das dauert jetzt zu lange. Also lege ich die Hostie wieder runter und mache dann die Kniebeuge. Aber wenn wir eucharistische Anbetung machen, dann können wir die Hostie die ganze Zeit hier, dann muss ich die aber nicht in der Hand halten, dafür gibt es dann die Monstranz. Dann halten wir die Hostie in der Monstranz, dann können wir sozusagen die Messe verlängern. Dann können wir praktisch Jesus auch mit dem, deswegen ist die Hostie übrigens weiß, weil das ja auch an das strahlend weiße Gewand von der Verklärung und von der Auferstehung erinnern soll. Und dann können wir glücklich vor der Hostie sein, wenn wir Jesus anbeten. Jetzt möchte ich mal fragen, das muss ja auch ein bisschen mit unserem Leben zusammenpassen, ob wir auch so glückliche Augenblicke im Gebet schon mal hatten. Und es gibt ein Wort, das hat die Mutter Gottes gesagt, das ist was Prophetisches, aber da muss man nicht dran glauben, aber viele glauben daran. Das war in Medjugorje, da hat Maria gesagt, betet so lange, bis das Gebet für euch eine Freude wird. Das heißt also, beim Beten gibt es sowas wie einen Anlauf, wie dass man sich erstmal sammelt, dass man erstmal ruhig wird, dass man auch irgendwie aus den vielen Ablenkungen rauskommt. Deswegen ist es ja wichtig, dass sie mal auf den Berg gegangen sind, wo keiner war, wo man mal richtig alleine war, wo man nicht gestört wurde. Und hier in der Kirche ist es auch so. Man geht in die Kirche, um mal ein bisschen alleine zu sein, um mal nicht gestört zu werden. Dass man wirklich mal nur für Gott da sein kann. Deswegen ist eine Kirche auch ein heiliger Raum, weil wenn hier wieder alles andere auch gemacht würde, wie überall sonst auch, dann wär ja diese Fokussierung, dieses, dass man sich mal ohne Ablenkungen auf Gott konzentriert, das wäre dann ja wieder weg. Also eine Kirche muss ein anderer Raum sein wie ein normaler anderer Raum, wo nicht gegessen wird, nicht getrunken wird, nicht irgendwas anderes gespielt wird oder so, sondern hier soll man sich wirklich ganz sammeln und auf Gott konzentrieren. Und das dauert oft etwas und irgendwann kommt dann dieses schöne Gottesgefühl, was Maria sagte, betet so lange, bis das Gebet für euch zur Freude wird. Ich habe das Gebet oder die Messe mal verglichen, weil ich es auch so erlebt habe, wie mit einem Flugzeug. Wenn ich jetzt Pilot wäre, am Anfang, dann rollt es erstmal so langsam an und dann gewinnt man so an Höhe und dann wird es immer schöner. Und ich meine, jetzt in diesem Augenblick wäre es auch schon sehr schön, dass wir schon so die Nähe Gottes auch jetzt schon spüren. Ich hatte mal, da war bei einer Beerdigung, dann wollten die Leute ein weltliches Lied machen und das war mitten in der Messe und das hatte ich aber vorher nicht gewusst, das haben die einfach gespielt. Ne? Und das war wie wenn das Flugzeug wieder ganz am Boden ist. Es war wieder alles kaputt. Ne? Es war diese schöne geistliche Stimmung, dieses Getragensein war weg und dann dachte ich, oh, jetzt musst du mal wieder von vorne anfangen. Dann konnte ich wieder beten und versuchen, wieder an Höhe zu gewinnen. Deswegen soll man keine weltlichen Lieder mitten in die Messe reinmachen. Dafür gibt es ja andere Orte, wo man weltliche Lieder machen kann. Man darf lebendige Lieder, flotte Lieder, moderne Lieder, ne? Aber es muss immer geistlich sein, es muss immer mit Gott zu tun haben, auf Jesus führen. Ne? Und nicht nur irgendwas, was eben, ja, was, der Verstorbene hat das immer so gerne gehört. Aber das ist jetzt noch kein Grund, dass man das in die Messe einbaut. Ne? Wie gesagt, am Ende vielleicht oder am Anfang, aber nicht jetzt mittendrin. Aber das meine ich mit, dass man sich erstmal sammelt, dass man erstmal versucht, ruhig zu werden, sich auf Gott zu konzentrieren und man spürt dann, wie der Heilige Geist in mir immer stärker wird. Ja, habt ihr auch, frage ich jetzt alle, nicht nur die Kinder, auch schon solche Gotteserlebnisse gehabt, wo ihr das Gefühl habt, da hat mich Gott sehr berührt. Ich kann mich erinnern, das war mein Zugang zur eucharistischen Anbetung. Im Priesterseminar war auch eucharistische Anbetung, aber da war das für mich manchmal auch ein bisschen lang. Da fand ich das ein bisschen lang, wenn man da so lange betete. Und manche ältere Leute sagen auch von früher noch, ach nee, das ist das, wo man so lange knien musste früher als Kind. Nee, das habe ich nicht so gerne. Wenn man da mussten wir früher als Kinder so ganz lange knien. Einer hat mir auch mal gesagt, nee, von Leichnamsprozession, das habe ich auch nicht in guter Erinnerung. Da war es 40 Grad und es war so heiß und wir mussten da die ganze Zeit dann laufen und so. Ne? Das als Kind, ne? Und dann hat das dann nicht verstanden als Kind. Vielleicht auch ein Versäumnis der Erwachsenen, wenn die das den Kindern nicht erklärt haben. Die haben nur gesagt, du musst mit, das dauert jetzt so lange. Wie lange dauert das? Das dauert so lange, wie es dauert. Ne? Solche Antworten kriegte man ja als Kind, ne? Und dann ist das nicht erklärt worden. Und wenn die Eltern gesagt haben, guck mal, da vorne ist Jesus. Und wenn die Kinder dann hinter 20 Erwachsenen gar nichts sehen, dann müssten die Eltern doch die Kinder auf die Schultern nehmen. Oder wir gehen jetzt nach vorne. Guck mal, da ist Jesus. Und wenn das schellt, dann macht Jesus den Segen. Und so. Also man könnte das den Kindern ja nahe bringen. Dann wären die Kinder auch vielleicht auch begeistert davon. Aber wenn man nur, du musst da mit, 40 Grad, brütende Hitze, wie lange dauert das noch, ich kann nicht mehr stehen, dann kann man natürlich auch dieses Gottesgefühl nicht entwickeln. Das heißt, wir müssen das ja auch fördern. Wir müssen den Menschen helfen, zu beten, wie man betet, dass man sich Jesus auch dabei vorstellt, dass man sich dessen bewusst ist, dass Jesus hier uns ganz nah ist. Ja, Gotteserlebnisse. Bei mir war es so, ich war mal bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen und da war Anbetung. Und ich hatte noch ein bisschen Zeit, weil wir irgendwie gemeinsam wegfuhren. Dann dachte ich, gehst du noch mal in die Kapelle. Aber ich wusste nicht, dass Aussetzung ist. Und die hatten dann so Stühle, Hocker und auch so einen Teppich. Und ich bin einfach in die Kapelle reingegangen und habe mich dann hinten hinter die letzte Bank oder Stuhlreihe gekniet. So mittendrin. Da waren auch noch andere, die, das war jetzt nicht so ganz streng, wer wo saß oder kniete, ne? Ohne irgendwie mich abzustützen, sondern einfach nur so gekniet. Und dann weiß ich eigentlich nichts mehr. Und dann ist wahrscheinlich eine Stunde vergangen und es war nur schön. Also das Einzige, was ich weiß, ist, es war einfach nur schön. Also ich war praktisch total ergriffen und dann habe ich verstanden, ach, das ist gemeint mit eucharistischer Anbetung. Wenn man so fasziniert ist von Gott, dass man so ergriffen ist, so berührt ist, deswegen machen die Leute eucharistische Anbetung, ne, dann habe ich das selber auch für mich verstanden. Manchmal muss man aber auch sich ein bisschen Mühe geben. Ne, wenn man jetzt sich gar keine Mühe gibt, dann öffnet man sich gar nicht. So dritt auf den Berg hoch, da muss man sich auch, das ist ja wie eine Vorbereitung. Deswegen machen wir auch manchmal Wallfahrten oder wir fahren in ein Kloster oder wir machen einen Einkehrtag. Zum Beispiel ist am 20. April ein Einkehrtag für Familien. Da gehen wir einen halben Tag ziehen wir uns zurück, sind dann hier zusammen und versuchen uns mehr für Gott zu öffnen. Das ist dasselbe wie zu dritt auf den Berg, also zu viert mit Jesus dann auf den Berg hochgehen. Die Vorbereitung. Sonst, wenn man einfach nur denkt, ja, wenn Gott sich mir zeigen will, dann soll er das mal tun und ich aber gar nichts mache, dann habe ich mich nicht geöffnet. Aber ganz wichtig ist, man kriegt auch oft den Vorwurf, das wäre Schwärmerei. Aber ich kann das ja mal fragen, ist das jetzt Schwärmerei, wenn ich jetzt sage, Gott möchte sich uns offenbaren? Also das ganze Christentum ist doch eine Offenbarungsreligion. Also Gott, der eigentlich verborgen ist für uns Menschen, kommt in Jesus Christus auf die Erde, um sich uns zu offenbaren. Kann man denn sagen, Gott will, dass wir ihn kennenlernen? Oder ist das schon Schwärmerei? Ist natürlich eine rhetorische Frage, ne? Wenn ich sage, Gott will, dass wir seine Nähe spüren, ist das Schwärmerei oder will Gott das? Dass wir, dann sagen Leute, ja, man muss daran glauben. Ja, was ist denn Glauben? Das Wort Glauben im Deutschen ist leider mehrdeutig. Ne? Ich glaube, dass es morgen regnet. Ne? So ähnlich wie raten, ne? Oder was denkst du? Ne? Aber das Wort im Hebräischen, und auch im Griechischen übersetzt, aber ich weiß es von der hebräischen Wurzel, das bedeutet Vertrauen, sich anvertrauen. Das ist Glauben. Glauben ist eine Beziehung. Das ist nicht nur, ich glaube, dass das und das wahr ist oder so, ne? Sondern Glauben heißt, ich schenke Jesus mein Herz und er schenkt mir sein Herz. Glauben ist Lieben und Glauben beinhaltet auch ganzheitliches, existenzielles, menschliches Erfahren. Also wenn man sagt, Glauben wäre eine rein kognitiv-rationale Ebene und da glaube ich halt, dass es Gott gibt und spüren muss ich da überhaupt nichts, dann habe ich einen verkürzten Glaubensbegriff. Ne? das wäre so ähnlich, wenn ich sage, ja, ich habe geheiratet, aber es ist eine reine Vernunftehe. Da muss ich nichts spüren im Herzen. Ich habe jetzt hier eine Vernunftehe und das muss gut sein. Und ich höre mir auf mit der ganzen Schwärmerei. Die ganze Gefühlsduselei bringt sowieso nichts. Ne? Lass die Gefühle mal weg aus dem Glauben und aus der Liebe auch. Das muss einfach nur vernünftig sein. Ja, wer würde denn so glücklich sein in einer Ehe, wenn es jetzt wäre, ohne Gefühle, ohne, ja, fast ohne Herz, ne? Also, wir dürfen das Wort Glauben nicht kaputt machen, nicht verkürzen und da nicht ein falsches Gottesbild und ein falsches Menschenbild draus machen. Glauben heißt, ich sage es mal sehr stark, in Jesus verliebt sein. Dann glaubt man, wenn man in Jesus verliebt ist. Sag mir eine Liebe, wo keine Gefühle drin vorkommen. Dann weiß ich nicht, ob das noch Liebe ist. Natürlich ist Liebe auch nicht nur Gefühl. Ein Psychologe oder Psychiater hat mal gesagt, wir haben drei Sachen. Wir haben Kopf, wir haben Herz und wir haben Bauch. Heute wird immer so viel von Bauch und Bauchgefühl. Das ist übertrieben. Wenn ich nur nach Bauch und Lust und Laune gehe, aber nur Kopf ist auch falsch. Ne? Herz ist ganz wichtig. Ne? Und wenn alles drei im Einklang ist, dann ist es gut. Und dazu gehört auch, dass ich Jesus immer besser kennenlerne. Dass ich also auf die Offenbarung von Jesus, der sich ja mir zeigen und offenbaren will, reagiere. Dass ich dafür offen bin. Nochmal eine rhetorische Frage. Möchte Jesus, dass du oder dass ich ihn mehr kennenlerne nächstes Jahr? Oder schon die nächsten 4 Wochen. Oder würde Jesus sagen, nee, ist mir egal. Also die Frage beantwortet sich doch von selbst. Hat Jesus sich mir schon genug offenbart? Oder möchte er, dass ich aus der unendlichen Tiefe seiner Liebe noch mehr schöpfe, ihn noch mehr kennenlerne, ihn noch tiefer kennenlerne? Das heißt also, ich bin der Meinung, wenn man sagt, ich habe eine Sehnsucht danach, im Gebet Jesus zu begegnen. Ich habe eine Sehnsucht danach, im Gebet Jesus so zu begegnen, dass es mich tief innerlich ergreift, dass es eine Gotteserfahrung ist, dass es so ist wie auf dem Berg der Verklärung, dass das keine Schwärmerei ist, sondern dass das im Sinne Gottes ist, ihn einfach immer tiefer kennenzulernen. Dass ich nicht sage, wenn Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, um sich mir zu offenbaren, dass ich dann nicht darauf reagiere mit, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen, hätte ich doch nicht gebraucht. Ne? Warum hast du dich da so aufgeopfert für mich? Es reicht doch, wenn ich dich so ein bisschen kenne. Ne? Also, dass ich adäquat reagiere auf die Liebe Jesu. Das bedeutet, wenn er sich mir offenbaren will, wenn er sich mir zeigen will, wenn er mir ein tiefes Glaubenserlebnis schenken will, eine tiefe Glaubenserkenntnis schenken will, dann sage ich, ja, Jesus, das möchte ich. Das will ich gerne. Bei den Firmlingen hatte ich mal gefragt, so, wie seht ihr so euren Glauben, eure Beziehung zu Jesus? Dann sagte ich, von 1 bis 10. 1 wäre fast gar nicht. Weiß ich nicht, ob es da überhaupt was gibt. 10 wäre, ich liebe Jesus, ich bin total verliebt in Jesus, ich glaube ganz fest an ihn und möchte alles tun, was er sagt. Ja, kann man sich denken, was haben die meisten gesagt? So 4, 5, 6, so im Mittelfeld hat sich jeder eingeordnet. Und habe ich gefragt, wer von euch wünscht sich denn, wenn jetzt einer auf 5 ist, wer möchte denn gerne auf 6 kommen? Und haben alle Nein gesagt. Gut, da ist natürlich auch ein bisschen Gruppendruck zwischen, dass sich keiner dann outen will, aber vielleicht so eine Angst. Die Angst, oh, wenn ich jetzt sage, ich möchte von 5 auf 6 oder von 6 auf 7 kommen, dann müsste ich ja öfter in die Kirche gehen, das will ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob die Firmlinge damit alleine sind. Wer auch so ist, sind die Pharisäer. Die meinen auch, sie hätten schon alles genug, also sie bräuchten jetzt nicht noch zu wachsen, ne, weil sie wissen es ja schon genau. Wie ist es mit den guten Christen? Wollen die wachsen oder tun die auch schon alles, was man tun muss und mehr braucht man ja nicht? Ne? Also ist 10 die Obergrenze oder geht es nach 10 noch weiter? Die Obergrenze ist unendlich. Ne? Die Obergrenze, wie man Jesus kennenlernen kann, ist unendlich. Unendlich tiefe Liebe wartet auf uns. Ne? Und ja, Also mit anderen Worten, ich meine, dass es nicht Schwärmerei ist, wenn man sich wünscht, Jesus mehr kennenzulernen und auch tiefe Glaubenserlebnisse im Gebet zu bekommen. Tiefe Glaubenserlebnisse, die uns verwandeln, die so einschneidend sind, dass wenn wir nachher rausgehen aus der Kirche, dass wir als veränderte Menschen rausgehen, dass es uns berührt. Wenn manchmal jemand in einer Kirche weint, dann beneide ich den, dann denke ich, oh, dem ist es geschenkt worden. Und ich war mal in einem Kloster, da war eine Kapelle und so wie bei uns die Gebetbücher manchmal in manchen Kirchen ausliegen, da lagen Kleenex-Packungen in den Kirchen, in den Bänken. Und ja, warum? Da war es so oft vorgekommen, dass Menschen angefangen haben zu weinen, wenn gebetet wurde im Gottesdienst. Ne? Ich finde das großartig. Ne? Und es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe der Tränen. Aber nicht, dass alle jetzt weinen müssen. Es ist eine Form, wie man seine Ergriffenheit spüren kann im Gebet. Wichtig ist einfach, dass wir die Sehnsucht danach haben, auch solche Gotteserlebnisse geschenkt zu bekommen. Und die bereiten uns auch vor auf den Alltag, die bereiten uns auch vor, da das Kreuz zu tragen, was jeder hier auch hat, so wie es bei den Jüngern ja auch war. Aber genau wenn wir solche tiefen Erlebnisse haben, dann zehren wir davon und dann haben wir auch die Kraft, viel Schweres durchzustehen. Amen.